unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Festgemeinde, der Predigtext für den heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag steht im Römerbrief, Römer 1, die Verse 3 und 4. Zur besseren Verständlichkeit lese ich auch die Verse, die unserem Predigtext unmittelbar vorangehen, also Verse 1 und 2. Da schreibt der Apostel Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist dem Fleische nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Toten auferstehen. Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Geschwister, was ist Weihnachten? Welche Bedeutung hat dieses hohe christliche Fest, das wir heute miteinander begehen? Nun, wir mögen denken, dass das eine dumme Frage ist oder eine unnötige Frage. Hier in Deutschland, ja einem Land mit einer jahrhundertelangen christlichen Kultur. Aber irren wir uns nicht. Ende 2006 wurde eine Umfrage durchgeführt und die hat gezeigt, dass diese Fragen so dumm gar nicht sind. Ja, tatsächlich kennt auch in unserem christlichen Land nicht jeder die Bedeutung von Weihnachten. In der besagten Umfrage konnte jeder zehnte Befragte diese Bedeutung nicht korrekt wiedergeben. Ja, dieser Anteil hatte überhaupt keine Ahnung. Oder es wurden eben andere Gründe als die Geburt Christi genannt. 3% gaben beispielsweise an, Weihnachten werde die Auferstehung Christi gefeiert. Im Westen Deutschland sah es dabei etwas besser aus als im Osten. Von den Ostdeutschen brachten nur 80% Weihnachten mit Christi Geburt in Verbindung. Und in Westdeutschland waren das immerhin 92%. Ja, und auch eine 2002, das ist nur ein bisschen älter, unter Kindern durchgeführte Erhebung brachte ebenfalls ernüchternde Zahlen. Nur ein Drittel konnte da die Bedeutung von Weihnachten korrekt angeben. Von den unwissenden Kindern wurden da viele Alternativen genannt. Ja, weil es immer so gemacht wurde, war ein Grund. Weil es Winter ist, ein anderer. Andere sagten, weil der Weihnachtsmann kommt. Oder auch, damit die Geschäfte mehr verkaufen. Und ein Kind nannte sogar den 24. Dezember als Todestag des Weihnachtsmanns. Auch in dieser Umfrage ein deutliches Ost-West-Gefälle, 54% der ostdeutschen Kinder kannten die Bedeutung von Weihnachten nicht. Und im Westen waren dies 36%. Liebe Geschwister, verstehen wir das hier nicht falsch? Machen wir uns nicht über unsere Landsleute lustig, schon gar nicht über Kinder? Gerade wenn wir uns vor Augen führen, dass hier auch Nichtchristen befragt wurden, ganz offensichtlich. Also lassen wir unseren Hochmut beiseite, aber machen wir uns klar, die Bedeutung oder die Frage nach der Bedeutung des Weihnachtsfestes ist eine wirkliche Frage. Die Frage ist weder dumm noch unnötig. Denn diese Frage kann tatsächlich falsch beantwortet werden. Und diese Frage wird tatsächlich von vielen Menschen falsch beantwortet. Ja, jeder Zehnte gab 2006 die falsche Antwort. 10% der Bundesbürger. Aber wir müssen uns fragen, ob dieser Anteil nicht tatsächlich noch viel höher liegt, ob nicht tatsächlich noch viel weniger Menschen um die Bedeutung von Weihnachten wissen. Und dies gilt sicher dann, wenn wir nach der wahren Bedeutung des Weihnachtsfestes fragen. Ja, wenn wir uns mit der oberflächlichen Kenntnis der Weihnachtsgeschichte nicht zufrieden geben. Kurz, wenn wir nach der Bedeutung fragen, die die Heilige Schrift dem Weihnachtsgeschehen beimisst. Ja, dann kann es sogar sein, dass hier selbst vermeintliche Christen fehlgehen können. Ja, dass hier selbst Christen die Bedeutung von Weihnachten nicht im Vollsinn erfassen. Was genau die Bedeutung von Weihnachten ist, was da wirklich passiert in der Krippe, welche Missverständnisse hier möglich sind und wie wir auf diese Bedeutung von Weihnachten reagieren müssen, dies sind die Fragen, den wir in der kommenden halben Stunde nachgehen werden. Wir wollen dies anhand ja, dieses kurzen, aber inhaltsvollen Abschnitts aus dem Römerbrief tun. Ja, in diesem Text spricht der Apostel Paulus von Jesus Christus, also von der Person, deren Geburt wir heute feiern. Und indem er das tut, sagt er Wesentliches über Weihnachten aus, über die Bedeutung dessen, was damals geschehen ist. Der Apostel tut das hier im Rahmen seiner Selbstvorstellung im Briefeingang. Also eine solche Vorstellung entsprach ganz den damaligen Gepflogenheiten. In den Briefeingang gehörte damals immer die Einleitung und in die Einleitung die Selbstvorstellung des Verfassers. Dabei konnte der Inhalt und damit auch die Länge dieser Vorstellung variieren. Ja, Länge und Inhalt gingen eben davon ab, ob sich Verfasser und Adressat kannten und wie gut. War man gut miteinander bekannt, war eine genauere Vorstellung nicht nötig. Dann konnte die sehr, sehr kurz ausfallen. Im Römerbrief aber, da ist diese Einleitung relativ lang. 4 dieser Verse haben wir auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt. Aber die Einleitung ist eigentlich 7 Verse lang. Und darin wird deutlich, dass Paulus den überwiegenden Teil der römischen Christen nicht kannte. Aber sie sollten wissen, wer ihnen diesen Brief schreibt. Und deshalb gab Paulus hier viel über sich bekannt, über seine Person, seine Autorität und die von ihm verkündete Botschaft. Und diese seine Botschaft, so wird hier klar, die hat einen fest umrissenen Inhalt. Diese Botschaft drehte sich zentral um eine Person. Das von ihm verkündete Evangelium war die Botschaft vom Sohn Gottes, von seinem Wesen und seiner Stellung gegenüber uns Menschen. Oder genauer ausgedrückt, von dem, was dieser Sohn war und ist, was er von Ewigkeit her immer war, was er Weihnachten für uns Menschen wurde und was er seit der Auferstehung für uns alle ist und bis in Ewigkeit bleibt. Paulus fasst Wesen und Stellung des Sohnes Gottes in unserem Predigttext sehr komprimiert zusammen. In 2 kurzen Versen bringt er 2 kurze Aussagen über Jesus Christus, jeweils kurz, aber für sich jeweils sehr gehaltvoll. Der Apostel sagt mit diesen beiden Aussagen das Wesentliche über Jesus Christus aus, über seine Stellung gegenüber uns Menschen und damit eben auch über das Wesentliche der Weihnachtsbotschaft und über die wahre Bedeutung, die Weihnachten für uns heute hat, ja haben muss, wenn wir denn diese Botschaft richtig verstehen wollen, so verstehen, dass sie uns wirklich zum Segen wird und nicht zum Schaden. Die Botschaft vom Kind in der Krippe heute richtig verstehen. So lautet unser Predigtthema. Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen. Es ist die Botschaft vom Kommen des versprochenen Retters. Hören wir noch einmal auf Vers 3. Dort schreibt Paulus vom Inhalt seines Evangeliums, von Jesus Christus. Und dort sagt er im Hinblick auf ihn über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Liebe Geschwister, dies ist die erste Aussage, die nach Paulus im Hinblick auf Jesus Christus wesentlich ist. Die erste wichtige Aussage über sein Wesen und seine Stellung gegenüber uns Menschen. In Vers 3a macht Paulus zunächst einmal deutlich, wer Jesus Christus ist. Er nennt ihn dort seinen Sohn. Gemeint ist natürlich der Sohn Gottes. Der Apostel gebraucht hier einen Hoheitstitel für Jesus Christus. Er weist damit auf das einzigartige Verhältnis von Jesus Christus zu Gott dem Vater hin. Und gemäß dieses Titels ist Jesus Christus eben nicht einer von vielen Söhnen Gottes, nein, er ist der eine, der ewige Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit. Dieser Sohn ist, wie Gott und wie der Heilige Geist, ewig. Ja, mehr noch, als eine Person der Dreieinigkeit ist er selbst Gott. Damit sind ihm alle Machteigenschaften Gottes zu eigen. Die Ewigkeit, die Allmacht, die Allgegenwart, die Allwissenheit. Die Ewigkeit dieses Sohnes bezeugt beispielsweise Johannes im ersten Kapitel im Vers 1, am Anfang war das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Also der Sohn Gottes ist ewig, ohne Anfang und ohne Ende, gleich ewig wie der Vater und der Heilige Geist. Die Allmacht des Sohnes bezeugt ebenfalls Johannes in Kapitel 1, Vers 3. Dort wird von diesem Sohn gesagt, alles wurde durch das Wort geschaffen. Und ohne das Wort, gemeint ist eben hier der Sohn Gottes, ist nichts entstanden. Oder im Hebräerbrief, im ersten Kapitel, Vers 3, da wird auch diese Allmacht des Sohnes ausgedrückt, wenn der Autor sagt, durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Also dieser Sohn sichert den Bestand des gesamten Weltalls, sorgt dafür, dass das nicht zusammenbricht. Die Allgegenwart des Sohnes, ja, die wird aus dem Missionsbefehl deutlich. Ja, wenn Christus in Matthäus 28, Vers 20 sagt, und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ja, jeden Tag ist er bei seinen Jüngern, die er hier zum Dienst aussendet. Und zuletzt die Allwissenheit, ja, die wird beispielsweise in Johannes 4 bezeugt, im Gespräch des Sohnes mit der Samariterin. Ja, da überführt er diese Frau, indem er ihr sagt, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Also ganz offensichtlich, ja, wusste dies der Sohn nur Kraft seiner Allwissenheit. Denn die Frau selbst antwortet, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Und gegenüber ihren Landsleuten bezeugt sie später, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt und seht ihn euch an, ist er vielleicht der versprochene Retter? Also Jesus Christus ist Gottes Sohn und er ist, wie die beiden anderen Personen der Dreieinigkeit, selbst göttlicher Natur, ewig, allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Das müssen wir uns klar machen. Dies ist der Sohn, von dem Paulus hier in unserem Predigtext spricht. Es ist nicht irgendein Sohn Gottes. Nein, der eine, der wahre, der ewige Sohn Gottes. Dieser präexistente Sohn, also der schon vor aller Schöpfung existierende ewige Sohn. Und dieser Sohn, so schreibt Paulus nun weiter, wurde Mensch an Weihnachten. Der ewige Sohn nahm unsere menschliche Natur an. Er wurde als ein Nachkomme der Davidsfamilie als Mensch geboren. Dies ist eben hier mit der Formulierung in Vers 3 gemeint, wo es heißt, der Sohn ist aus der Nachkommenschaft Davids gekommen, ist dem Fleische nach. Er ist hineingekommen in die menschliche Natur, aber eben nicht als x-beliebiger Mensch, nein, sondern als ein direkter Nachfahr des Königs David. Zunächst, was bedeutet es, dass der ewige Sohn Gottes Mensch geworden ist? Ja, dies bedeutet, dass er sich in einem kaum fassbaren Maß erniedrigt hat. Ja, dann machen wir uns klar, wie wir Menschen sind. Wir sind ja durch den Sündenfall im Garten Eden völlig verdorben. Ja, durch die Gesetzesübertretung unserer ersten Eltern, Adam und Eva im Paradies. Wir sind solche, die in Schuldhaft geraten und im Tod verfallen sind. Feinde Gottes und Gott verhasst. Er ständig treibt und zieht es uns zum Sündigen. Wie es um uns Menschen steht, er beschreibt Paulus selbst sehr treffend. Ja, im Römerbrief, wenn er dort schreibt, es findet sich bei ihnen jede Art von Unrecht, Niedertracht, Gier, Gemeinheit. Sie sind voll Neid, sie morden, streiten, betrügen und stellen einander Fallen. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, überheblich und prahlerisch. Sie sind erfinderisch im Bösen. Sie wollen sich ihren Eltern nicht unterordnen. Unverständig sind sie und unzuverlässig, lieblos und ohne Erbarmen. Dabei kennen sie genau den Willen Gottes und wissen, dass alle, die so etwas tun, vor seinem Gericht den Tod verdient haben. Trotzdem tun sie es und ermuntern mit ihrem Beifall auch noch andere, die so handeln. Also seit dem Sündenfall stehen sich Gott und die menschliche Natur feindlich gegenüber. Die gefallene, unwillige, schwache, rebellische menschliche Natur ist Gott entfremdet und verhasst. In dem der ewige Sohn nun Mensch wird, da kommt er in genau diese Natur hinein, in diese gefallene Natur, in diesen von Gott entfremdeten Zustand. Ja, er, der doch von Ewigkeit her aufs Innigste mit Gott dem Vater und Gott dem Heiligen Geist verbunden ist. In der Menschwerdung nimmt er diesen von Gott entfremdeten Zustand an. Er wird durch die Menschwerdung etwas, was er zuvor nicht war, eben ein wahrhaftiger Mensch, ein Mensch wie wir. Kein Phantom, keine bloße menschliche Erscheinung, kein Mittelwesen zwischen Gott und Mensch. Nein, ein wahrhaftiger Mensch. Einer, der unter denselben Bedingungen wie andere Menschen einherzugehen hatte. Ja, der wie alle anderen Menschen denselben Widrigkeiten unterworfen war. Ja, diesem innewohnenden Hang zur Sünde, der beständigen Versuchung in Gedanken, Worten und Werken Gottes gute Gebote zu übertreten. Sicher, er gab diesem Verlangen nicht nach, anders als wir. Aber es belastete ihn doch. Weiter empfand er die schöpfungsgemäßen Grenzen geistiger und körperlicher Belastbarkeit oder auch die Beschwernisse durch die Sünde von Mitmenschen. Ja, der Sohn hatte eben keinen Sonderstatus. Er war ein wirklicher Mensch, ein Mensch wie wir, mit allen seit dem Sündenfall dazugehörigen Problemen und Nöten. Er kam in unsere Niedrigkeit hinein. Dass der menschgewordene Sohn hier ein Nachfahre Davids ist, hat große Bedeutung, denn dies zeigt an, dass er der im Alten Testament verheißene Retter ist, der Messias. Diese Verheißungen stützen sich vor allem auf eine Stelle aus den Samuel-Büchern, 2. Samuel 7, ja, Vers 12, da sagt Gott zu David, wenn deine Zeit abgelaufen ist und du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne dir auf dem Königsthron folgt. Der wird dann ein Haus für mich bauen und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen. Aber noch weitere Schriftstellen stellten eben den Nachfahren Davids als Retter in Aussicht. Ich lese nur noch einmal hier Jeremia 23, Verse 5 und 6. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufe, der dem Namen Davids wieder Ehre macht. Er wird als König verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält. Dann wird das Volk von Juda vor Feinden sicher sein und auch das Volk von Israel wird in Frieden leben. Dieser König wird den Namen tragen, der Herr ist unsere Rettung. Ja, und mit dem menschgewordenen Sohn ist eben dieser Retter gekommen, dieser im Alten Testament verheißene Nachfahre Davids. Dieser Retter kam dabei anders als erwartet. Auch seine Rettung kam anders als erwartet. Er kam eben als ein armes Kind durch äußerste Selbsterniedrigung. Und mehr noch, diese Rettung geschah durch Leiden und Tod, durch das Kreuz. Wie Paulus selbst eben im Philipperbrief schreibt, in Philippa 2, er, also der Sohn, war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Jesus Christus kam als Mensch auf diese Erde. Das, was wir nicht zu tun vermochten, vollbrachte er, der Sohn. Er war in allem Gott gehorsam. Er erfüllte sein Gesetz stellvertretend für uns. Und am Kreuz dann trug er unsere Schuld. Er ließ sich für uns hinrichten und versöhnte uns so mit Gott. Ja, liebe Gemeinde, Weihnachten ist erst einmal die Botschaft vom Kommen dieses Retters, ja, die Botschaft vom Kommen des Sohnes Gottes in Niedrigkeit, uns zugut. Ja, das ist das Erste, was uns das Kind in der Krippe zu sagen hat. Wahrscheinlich auch das Erste, ja, was wir verstehen, was sich uns erschließt. Wir sollen begreifen, Gott wurde Mensch, damit wir wieder in rechter Weise Menschen werden können. Dieses kleine, schwache, verletzliche Kind ist eben nicht irgendein Kind. Nein, dieses Kind ist der Sohn Gottes, der ewige Sohn, der sich um unser Willen in unermesslicher Weise erniedrigt hat, erniedrigt bis zum Tod. Dieses Kind ist der im Alten Testament versprochene Retter, unser Retter, so sagt es Paulus hier in unserem Predigtext. Aber das ist nicht alles, was Paulus hier über Jesus Christus sagt, über dieses Kind in der Krippe. In Vers 4, da nennt der Apostel ein weiteres Wesensmerkmal dieses Kindes. Dieses zweite Merkmal müssen wir auch beachten, um die Weihnachtsbotschaft recht zu erfassen. Unbedingt. Denn nur dann verstehen wir die Botschaft vom Kind in der Krippe richtig. Und nur dann wird uns dieses Weihnachtsgeschehen tatsächlich zum Segen. Und darauf wollen wir im zweiten Teil der Predigt noch eingehen. Die Botschaft vom Kind in der Krippe heute richtig verstehen. Punkt 2 heute Morgen. Es ist die Botschaft vom Kommen des herrschenden Herrn. Hören wir noch einmal auf Vers 4 unseres Predigttextes. Da sagt der Apostel, und als Sohn Gottes in Kraft, eingesetzt dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der toten Auferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Gemeinde, Jesus Christus ist dieses kleine Kind in der Krippe, dieser schwache, verletzliche Mensch, der wie jedes menschliche Kind Hunger und Durst leidet. Ja, dieser Sohn Gottes, der sich um unser Willen unsagbar erniedrigt hat. Der seiner göttlichen Herrlichkeit entkleidete Sohn Gottes, der sich verhöhnen, anspucken und schlagen lässt. Und der sich als Schuldloser ans Kreuz nageln lässt und diesen schrecklichen Verbrechertod stirbt. Das ist unser Retter. Das haben wir im ersten Teil der Predigt gesehen. Aber Jesus Christus ist eben noch mehr. Er ist nicht nur dieser Erniedrigte. Er ist nicht nur dieser aus menschlicher Perspektive schwach erscheinende Retter. Nein, er ist gleichzeitig der herrschende Herr. Er ist eben Retter und Herr. Das ist es, was Paulus hier in Vers 4 zum Ausdruck bringt. Er bezeichnet Jesus Christus dort als den Sohn Gottes, eingesetzt in Kraft. Und wenig später nennt er auch den Grund dieser Einsetzung, die Totenauferstehung, seine Totenauferstehung. Der Sohn Gottes kam als Retter in diese Welt, in Niedrigkeit. Aber nachdem er diese Rettung vollbracht hatte, erweckte Gott ihn vom Tod. Gott beließ ihn eben nicht in dieser Niedrigkeit, deren äußerster Ausdruck der Tod war. Nein, Gott erweckte ihn und er erhob ihn zum Herrn über Himmel und Erde. Auch zum Herrn über die neue Schöpfung, über die in ihm bestehende, in ihm angebrochene Schöpfung. Der ewige Sohn Gottes wurde nach seiner Erniedrigung zum Sohn Gottes in Kraft. Verstehen wir das nicht falsch? Der ewige Sohn war und blieb dabei immer der ewige Sohn. Ja, dieses Verhältnis innerhalb der Dreieinigkeit veränderte sich nicht. Aber im Hinblick auf die Schöpfung veränderte sich etwas. Der Retter, dieser menschgewordene Gott, der wurde zum himmlischen Herrn, zum himmlischen Herrscher erhoben. Ja, zum Herrn über alles, über die alte Schöpfung, die neue Schöpfung, über die himmlischen Wesen, ja zum Herrn über alles. Ja, denken wir noch einmal an die vorhin verlesene Stelle aus dem Philipperbrief. Ja, wir hatten da zunächst die Verse 6 bis 8 gelesen. Aber diese Stelle geht eben noch weiter. Dort ist nicht nur von Jesus Christus vor seiner Auferstehung die Rede. Nein, diese Stelle spricht auch von Jesus Christus nach seiner Auferstehung. Und da heißt es eben darum, das heißt, weil er sich so erniedrigt hat, weil er in diese Krippe kam, hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde, alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Verstehen wir, mit seiner Auferstehung wurde der Menschgeborene Jesus Christus von Gott zum Herrn erhoben. Er ist der Erstgeborene einer neuen, einer ewigen, einer sündlosen Schöpfung. Und als solcher regiert er über alles. Seine Auferstehung hat diese Neuschöpfung begründet. Diese endzeitliche Neuschöpfung war an vielen Stellen im Alten Testament angekündigt. Da denken wir an Jesaja 26, Vers 19 oder Ezekiel 12, Verse 2 und 3. Da ist von der Auferstehung die Rede. Und das weist auf diese Neuschöpfung hin. Mit Jesus Christus nun, mit seiner Auferstehung, hat diese neue Schöpfung begonnen. Und in ihm hat sie ihren Herrn. Diese neue Schöpfung ist vor allem geistlicher Natur. Ja, in dieser Schöpfung wirkt der Heilige Geist in nie dagewesenem Ausmaß. Ja, davon spricht der Verweis auf den Geist der Heiligkeit in Vers 4. Ja, in der neuen Schöpfung, da regiert der Geist Gottes mit Kraft. Paulus setzt hier das Fleisch aus Vers 3 zum Geist in Vers 4 im Gegensatz. Ja, das Kennzeichen der alten Schöpfung war und ist Fleischlichkeit, Schwäche, Niedrigkeit. Und das Kennzeichen der neuen Schöpfung ist demgegenüber der Geist Gottes, göttliche Kraft, göttliche Vollmacht. Paulus selbst erlebte dies in seinem täglichen Dienst, in der Wirkung, die seine Predigt von Jesus Christus entfaltete. Dort erkannte er, der Auferstandene regiert. Er ist der Herr. Da denken wir an das, was er in Römer 1, Verse 16 und 17 sagt, ja, wo er sagt, in der Botschaft, die ich verkünde, ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. Liebe Gemeinde, Jesus Christus ist eben weit mehr als nur der Retter. Und die Botschaft von Weihnachten ist deshalb eben auch mehr als die Botschaft von dem versprochenen Retter. Es ist auch die Botschaft vom versprochenen Retter, aber diese Botschaft reicht weiter. Es ist eben auch die Botschaft vom herrschenden Herrn. Das Kind in der Krippe ist eben damit Retter und Herr. Sicher, in der historisch ersten heiligen Nacht war dies nicht so deutlich. Wenn wir die Weihnachtsberichte lesen, ja, da treffen wir vielfach auf Unverständnis. Ja, die Hirten, die waren verwundert. Auch Maria und Josef wunderten sich. Ja, wahrscheinlich war ihnen die Tragweite des Geschehens nicht deutlich. Ja, wie sollte es auch? Und da denken wir an Herodes und seinen Hofstaat, auch an die Schriftgelehrten. Sie alle verstanden im Letzten nicht, was da in der Heiligen Nacht geschah, was geschehen war. Wie gesagt, selbst Maria und Josef, da konnten die volle Tragweite dessen nicht erfassen. Und dies, obwohl Gott ihnen seine Pläne durch Engel bekannt gemacht hatte. Sie konnten diese Botschaft vom Kind in der Krippe nicht in ihrem Vollsinn erkennen. Ja, zu vieles lag da noch im Dunkeln. Dass dieses Kind nicht nur Retter, sondern auch Herr war, das begriffen viele nicht. Nur die Engel, die hatten eben hiervon eine Ahnung. Und die Sterndeuter, die sich trotz seiner Niedrigkeit, trotz dessen, dass das ein Kind war, vor ihm hinwarfen, die ihn ja schon unter dem oder mit dem Ziel suchten, den König der Juden zu finden. Aber nochmal, viele, viele erkannten die Herrschaft des Kindes in der Krippe nicht. Und wenn wir barmherzig sind, dann ist dies menschlich verständlich. Kam der Retter doch in äußerster Niedrigkeit. Ja, wer mag in einem solch schwachen Kind schon den Herrn über alles erkennen? Ja, diesen Menschen, sind Menschen, die in der ersten heiligen Nacht auf dieses Geschehen trafen. Denen mag man das nachsehen. Ihnen mag man nachsehen, dass sie Jesus Christus nicht in seiner Gänze erkannten. Und dass sie demzufolge vielleicht auch nicht in angemessener Weise auf dieses Kind reagierten. Dass sie dieses Kind eben nicht wie die Könige als Herrn anbeteten. Ihnen mag man das nachsehen, denn sie lebten an einem anderen Punkt der Heilsgeschichte. Aber uns, liebe Festgemeinde, uns kann man das nicht nachsehen. Und uns wird es auch niemand nachsehen, auch Gott nicht. Wir stehen eben an einem anderen Punkt in der Geschichte. Wir haben die volle Offenbarung Gottes. Wir dürfen, ja wir müssen sogar wissen, wer da in der Krippe liegt. Dass dieses Kind, das da liegt, eben unser Retter ist, aber eben auch zugleich unser Herr. Und wir müssen entsprechend auf dieses Kind reagieren. Wir müssen der Offenbarung Gottes glauben. Denn es ist klar, der Retter, der ist ohne den Herrn nicht zu haben. Ja, der Retter ist vom Herrn nicht zu trennen. Wir können uns nicht von Jesus Christus retten lassen, ohne seine Herrschaft anzuerkennen. Das funktioniert nicht. Die Weihnachtsbotschaft, die nützt uns deshalb nur, wenn wir sie voll umfassen, in ihrer ganzen Bedeutung und Tragweite. Ja, wenn wir uns von dem menschgewordenen Sohn Gottes retten lassen und wenn wir uns diesem menschgewordenen Sohn im Glauben unterstellen, ihm vertrauen, all unsere Hilfe, all unser Heil bei ihm allein suchen. Tun wir das nicht? Wollen wir nur Weihnachten haben, Jesus Christus als Herrn aber nicht? Ja, dann wird uns Weihnachten im Letzten nicht zum Segen, sondern im Gegenteil zum Fluch werden. Von daher, glauben wir an ihn, vertrauen wir ihm, gehorchen wir ihm. Liebe Gemeinde, ich komme zum Schluss. Wir hatten anfangs spekuliert, ob der Anteil der Weihnachtsnichtwisser nicht bedeutend höher ist, höher als 10%. Und jetzt am Ende, ja, müssen wir sagen, dass dies ganz bestimmt so ist, zumindest dann, wenn wir die Menschen einbeziehen, die Jesus Christus als Herrn ablehnen, ihn aber vielleicht als Retter haben wollen. Die 18 Millionen Bundesbürger können wir nicht beeinflussen. Die sind im Letzten auch nicht unsere Verantwortung. Was wir aber sicherstellen müssen, ist, dass wir Weihnachten richtig verstehen. Ja, dass wir das Weihnachtsgeschehen ganz und richtig verstehen. Es gebe uns der gütige Herr, der als schwaches Kind in die Krippe kam, der für uns litt und starb und dann von Gott in der Auferstehung verherrlicht wurde, dass wir die Bedeutung von Weihnachten richtig begreifen und dass wir in angemessener Weise auf diese Botschaft antworten, indem wir unser Heil und unsere Seligkeit nur in ihm suchen und indem wir uns ihm im Glauben unterstellen. Amen.